Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Podcast-Reihe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung. Zu Gast in der heutigen Folge ist Frau Julia Thomas. Sie forscht am Institut für Meteorologie und Klimaforschung in der Gruppe Cloud Physics am Karlsruher Institut für Technologie. Vor kurzer Zeit hat sie ihre Masterarbeit abgegeben. Thematisch ging es darum, wie sich Fluten in Gebirgsregionen durch den Klimawandel verändern. Hierbei hat Frau Thomas die Auswirkungen des Klimawandels auf orographischen Niederschlag untersucht und hat eine Modellstudie unter Verwendung der Piggybacking-Methode durchgeführt. Doch was genau versteht man unter orographischem Niederschlag? Und was ist denn die Piggybacking-Methode, also zu Deutsch die Huckepack-Methode? Diese Fragen und noch vieles mehr zum Thema wird uns Frau Julia Thomas in der heutigen Podcast-Folge beantworten. Mein Name ist Joshua Bayless. Es freut mich sehr, Frau Julia Thomas jetzt hier bei der Podcast-Reihe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung zu begrüßen. Ja, erstmal hallo Frau Thomas.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sie sind Masterandin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung in der Gruppe Cloud Physics und das am KIT, also am Karlsruher Institut für Technologie. Sie haben, glaube ich, gerade erst neulich die Masterarbeit abgegeben. So lange ist es nicht her, richtig?
Richtig, ja. Vor knapp drei Wochen.
Wow, sehr frisch. Und wir sprechen natürlich auch heute ein bisschen über dieses Thema. Wenn ich gerade Ihre Masterarbeit zitieren darf, oder nicht die ganze natürlich, aber den Titel. Das war Auswirkungen des Klimawandels auf orographischen Niederschlag, eine Modellstudie unter Verwendung der Piggybacking-Methode. Also
richtig.
Da ist klingt sehr spannend und natürlich Piggybacking ist mir sofort rausgesprungen. Zu Deutsch ist ja Piggyback etwas wie Huckepack. Und da war ich doch gleich sehr gespannt, was dieser Begriff jetzt auch in der Klimatologie, in der Klimaforschung sucht. Vielleicht erstmal die Frage, vielleicht können Sie uns dieses Thema erstmal ein paar Sätzen näher bringen und dann natürlich die Frage, wie Sie auch darauf gekommen sind.
Ja, ich beginne vielleicht mit der zweiten Frage, wie ich darauf gekommen bin. Das war ein sehr glücklicher Umstand, würde ich fast behaupten. Ich bin gerade auch noch eingeschrieben als Physikstudentin an der Universität Heidelberg und hatte mich dort eigentlich spezialisiert im Bereich Kosmologie und Astroteilchenphysik, also ein ganz anderes Feld. Mhm. Und bin aber schon länger in der auch Klimagerechtigkeitsszene aktiv und hatte immer so das Gefühl, dass ich mit meiner Forschung auch einen Beitrag für die Gesellschaft leisten möchte. Und dann bin ich eben vor knapp einem Jahr, also kurz vor Beginn der Masterarbeit, durch Zufall auf einen Vortrag von Professor Corinna Hose aufmerksam geworden, die über die Auswirkungen von Wolken auf das Klimasystem referiert hat. Und mich hat das total abgeholt und begeistert. Vor allem, da die Konzepte, die ich vorher kannte aus der Weltraumforschung, im Prinzip sehr gut übertragbar sind in die Atmosphäre. Mhm. Und daraus hat sich eben diese Kooperation ergeben und ich habe dann knapp zwei Wochen später mit der Masterarbeit begonnen.
Ja. Wow, zwei Wochen später auch. Ja. Ging das sehr schnell. Aber das ist natürlich schön, wenn man so eine Passion hat und die dann auch gleich, sage ich mal, auch in ein neues Gebiet, was aber auch sehr irgendwo die Ähnlichkeiten hat, übertragen kann.
Ja, richtig.
Sehr schön. Und jetzt war ja in diesem Arbeitstitel dieser orographische Niederschlag. Jetzt Niederschlag ist mir natürlich ein Begriff und ich denke, für die meisten Zuhörenden auch, aber orographischen Niederschlag habe ich bis jetzt, meine ich zumindest, noch nie gehört. Also was versteht man denn darunter und wie unterscheidet er sich jetzt, wenn er es tut, denn wesentlich von einem herkömmlichen Niederschlag, nenne ich es mal.
Ja, nee, ich glaube, das ist sehr wichtig klarzustellen. Also Orographie bedeutet erstmal sowas wie die Leere von Geländeverläufen. Also vor allem in Gebirgsregionen wird das wichtig. Mhm. Und orographischer Niederschlag ist sozusagen eine Art von Niederschlag zu unterscheiden von frontalem Niederschlag. Der entsteht, wenn warme und kalte Luftmassen aufeinandertreffen und dann die Wärme über die kalte aufsteigt und dadurch Niederschlag produziert wird. Und von konvektivem Niederschlag, wie wir den aus zum Beispiel Gewitterzellen im Sommer kennen. Mhm. Und der Unterschied bei orographischem Niederschlag ist jetzt eben, dass nicht durch reine Thermodynamik also die Thermodynamik von Wasserdampf und Luftmassen, diese Luftmassen dann aufsteigen, sondern dass sie dadurch, dass eine feuchte Luftmasse auf einen Berg zuströmt, eben dazu gezwungen wird, aufzusteigen. Das heißt, es gibt diese Barriere in Form eines Bergreliefs oder eines Gebirgskamms und da muss diese feuchte Luftmasse aufsteigen. Und ja, das ist bestimmt vielen ein Begriff, wenn feuchte Luftmassen dann aufsteigen, kühlen sie sich ab, sodass sie irgendwann der Wasserdampf darin kondensiert und dann bildet sich eine Wolke. Und die Wolke, die dann eben über diesem Gebirgskamm entsteht, die nennen wir orographische Wolke. Mhm. Und wenn die Wolke wiederum lang genug über diesem Gebirgskamm verweilt oder genug Feuchtigkeit enthält, dann kann sich Niederschlag formen, den wir dann orographischen Niederschlag
nennen. Mhm. Das heißt, oben in diesen Gebirgsregionen sammelt sich so gesehen diese Luftfeuchtigkeit und die kommt dann irgendwann runter als Wasser, richtig?
Richtig.
Und das ist wahrscheinlich jetzt nicht immer ideal, weil das auch größere Mengen von Wasser sein kann. Also was bringt denn gerade dieser Fall mit sich, dass man sagt, da müssen wir doch ein Auge drauf haben oder natürlich jetzt auch wirklich das Ganze, sage ich mal, studieren?
Genau, da gehe ich vielleicht direkt mal auf meine Fallstudie ein, weil die da einen sehr guten Präzedenzfall liefert. Diese Fallstudie hat sich in England im Jahr 2015 abgespielt, in einer Provinz namens Kumbrien. Und da gibt es ein Mittelgebirge. Wir sprechen hier von Höhen unter einem Kilometer, also wirklich keine alpinen Voraussetzungen, aber eben hoch genug, damit diese orographischen Wolken entstehen. Und die Besonderheit ist, dieses Mittelgebirge, der Lake District, liegt an der Westküste Englands. Das heißt, sozusagen westlich davon gibt es den großen Atlantik und vor allem im Winter sehr, sehr viele feuchte Luftmassen, die in Form dieser Tiefdruckgebiete dann auf die englische Küste zuströmen. Das heißt, wir haben einen sehr permanenten Fluss von feuchter Luft, der dann eben dafür sorgt, dass diese Feuchte oder diese Wolken über den Bergen immer wieder aufgefüllt werden. Und vor allem dann die Städte und Gemeinden um diese Bergregion rum haben eben sehr hohes Risiko für Fluten, vor allem wenn der Boden schon gesättigt ist und ja, haben eben sehr oft damit zu rechnen, dass sich eben aus diesen Wolken auch Niederschlag bildet.
Also ist es insbesondere, wie es für mich klingt, eine Bedrohung in Gebieten, wo eben auch Menschen siedeln, wo es Städte gibt, weil das eben sich jetzt nicht in sehr hohen Gebirgen abspielt, sondern, wie Sie sagten, ein Kilometer unter einem Kilometer. Also kommt das alles, sage ich mal, auch wieder schnell runter und kann dann dort für Probleme sorgen.
Richtig, ja. Also wir haben auch in Deutschland einige Beispiele dafür, zum Beispiel der Schwarzwald, der hat ja eine sehr schöne Nord-Süd-Ausrichtung. Und weil das Wetter, kann man ja so sagen, meistens von Westen kommt, entstehen da dann auch oft diese Wolken. Und zum Beispiel in Baden-Baden gab es auch schon Niederschläge oder Flutkatastrophen dieser Art. Oder zum Beispiel auch im Ahrtal, das war jetzt synoptisch eine andere Situation, aber hatte eben auch diese Eigenschaft, dass da viele Gemeinden in solchen Flussbetten eben liegen, die sich einfach aufgrund ihrer Lage nicht wirklich gut gegen solche Fluten schützen können. Auch wenn das Gebirge in der Region dort nicht wirklich hoch ist.
Ja, ja gerade auf diesen Punkt, also was man dagegen machen kann, da möchte ich sehr gerne noch zu sprechen kommen, weil wie das klingt, ist es natürlich ein größeres Problem und kann natürlich nicht nur Schaden anrichten, aber eben auch gefährlich natürlich für die Menschen sein. Jetzt wird mich natürlich aber immer noch erstmal dieses Piggybacking interessieren. Ich glaube, man konnte ein bisschen natürlich raushören. Piggybacking ist ja zu Deutsch übersetzt oder Piggyback ist ja so ein Huckepack. Da stelle ich mir jetzt in diesem Szenario vor, wie Sie sagten, dass die Luftfeuchtigkeit oder der Niederschlag steigt. Hat das dann damit zu tun, dass man sich das so vorstellen kann, dieses Huckepack nach oben steigen? Oder wie kommt denn dieser Begriff da rein? Und was hat denn diese Methode mit diesem, ich nenne es auch mal, kuriosen Namen so richtig auf sich?
Ja, tatsächlich mit dem Wasserdampf direkt hat es nichts zu tun. Es geht vor allem darum, dass wir versuchen, die verschiedenen Komponenten des Systems besser zu verstehen. Mhm. Also wenn man sich vorstellt, man hat da jetzt eine Luftmasse, eine feuchte Luftmasse, die auf diesen Berg zuströmt und dann wird es zu einer Wolke und in der Wolke passieren irgendwelche Prozesse und dann entsteht Niederschlag und der sedimentiert irgendwann auf der Erde. Und dann gibt es natürlich viele Faktoren, die damit einspielen. Und ein großer Faktor ist die atmosphärische Dynamik. Also wie sind die Winde, wie ist der Luftdruck, wie ist die Temperatur? Mhm. Und die ändern sich natürlich im Klima oder mit dem Klimawandel. Was sich aber genauso ändern kann, sind die Prozesse in der Wolke. Zum Beispiel dadurch, dass mehr flüssige Wolken, also warme Wolken mhm. nennen wir die dann, mit Wolkentröpfchen entstehen und weniger Eiswolken, die aus Eiskristallen entstehen. Und das ist dann die sogenannte Wolkenmikrophysik. Mhm. Und Ziel meiner Arbeit war es vor allem, die Veränderung der Wolkenmikrophysik in einem wärmeren Klima zu untersuchen. Und dafür ist es eben hilfreich, wenn man es schafft, die Dynamik, die atmosphärische Dynamik, also konkret die Windrichtung zum Beispiel und Windstärke, in gewisser Weise festzuhalten, damit man eben jede Änderung, die man sieht, nur auf die Mikrophysik beziehen kann. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, und ich habe mir überlegt, ob ich ein schönes Beispiel dafür finde. Wenn man jetzt wissen will, ob es eine positive Veränderung hat, wenn man an einer Schnellstraße eine Ampel installiert, eine Fußgängerampel. Mhm. Und dann würde man vorher den Verkehrsfluss messen oder die Anzahl der Unfälle. Und nachdem man die Ampel installiert hat, würde man wieder die Anzahl der Unfälle messen. Jetzt kann es sein, die Unfälle gehen zurück, eben weil da eine Ampel steht. Es kann aber auch sein, die Anzahl der Unfälle geht zurück, weil da jetzt weniger Autos langfahren, weil die Autos wollen natürlich die Ampel vermeiden und fahren jetzt woanders lang.
Ach so, ja.
Und dann hätte man praktisch dasselbe Resultat, aber aus einem anderen Grund, nämlich dadurch, dass sich die Dynamik des Verkehrs verändert hat und nicht diese Ampel einen exakten Effekt hatte. Und genau, das haben wir eben auch in unserer Studie versucht, dass wir die Windfelder, also die Windrichtung, die Windgeschwindigkeit und den Druck festgehalten haben, um dann zu sehen, wie sich die Mikrophysik im Speziellen ändert.
Ein richtig tolles, anschauliches Beispiel. Da konnte ich mir das gerade sehr gut vorstellen. Aber wie schafft man das dann, diesen Druck festzuhalten? Also was ich jetzt auch sehr oft gemerkt habe in diesen Podcast-Reihen, ist, dass oft, das hat mich sehr überrascht, KI heutzutage zum Einsatz kommt. Ist das hier auch der Fall oder wie arbeitet man denn jetzt so damit?
Ja, also KI ist es nicht. Das sind bei mir ganz klassische Algorithmen. Hm. Aber man muss ein bisschen tiefer einsteigen in die Funktionsweise von so einem Wettermodell. In dem Wettermodell wird die Atmosphäre in ein Gitter aufgeteilt, das eben verschiedene Gitterpunkte hat in horizontal und vertikale Richtung. Und auf diesen Gitterpunkten passiert dann die Physik und sozusagen dazwischen wird sie parametrisiert. Mhm. Und zusätzlich oder an jedem Gitterpunkt werden dann eben physikalische Größen, die den Zustand der Atmosphäre beschreiben, definiert. Darunter fallen Windrichtungen, Windgeschwindigkeit, Temperatur, Druck, aber zum Beispiel auch die Anzahl der Wolkentropfen und die Anzahl Dichte, die Anzahl der Regentropfen und so weiter. Also auch die ganze Mikrophysik. Und diesen sozusagen den Modellcode, die in der Default-Version haben wir so geändert, dass wir, wenn wir die Temperatur jetzt konstant an jedem dieser Punkte um zum Beispiel 3 Grad erhöhen, dass sich aber die Windfelder nicht ändern. Also das kann man einfach implementieren. Einfach nicht, aber man kann es implementieren, dass diese Windfelder genau von der ursprünglichen Simulation kopiert werden, die Temperatur konstant überall um 2 oder 3 oder wie auch immer, wie viel Grad erhöht wird.
Ja.
Und dann kann man gucken, wie ändern sich diese anderen Felder, sprich Anzahl der Wolkentropfen, Anzahl der Regentropfen, Menge der Verdunstung, und so weiter.
Also hat man, verstehe ich es richtig, so Kontrolle über eigentlich alle einzelnen Parameter und kann dadurch die verschiedensten oder alle Szenarien ausprobieren, um da eben...
Richtig.
Ah ja, okay.
Ja, das ist auch, würde ich sagen, der große Vorteil von diesen Wettermodellen, dass wir eben nicht im Vergleich zu Radar oder zum Beispiel auch Regensondenmessungen nur an bestimmten Punkten Messdaten haben, sondern im Prinzip an jedem dieser Gitterpunkte. Mhm. Aber man weiß natürlich nie zu 100%, ob dieses Modell die Realität auch darstellt. Vor allem ist es natürlich auch eine in gewisser Weise idealisierte Annahme, dass die Temperatur konstant an jedem Level oder auf jeder Höhe ansteigt.
Ja.
Aber ja, irgendwo muss man eben Einschränkungen vornehmen und man versucht eben, ja, so eine Balance zu finden zwischen idealer Version und möglichst realer oder realistischer Darstellung.
Aber es ist ja eigentlich gut, wenn man dann auch alles, sage ich mal, zwischendrin mit ausprobieren kann und dann ja, gibt es
ich sag mal, keine bösen Überraschungen insgesamt vielleicht, oder man weiß eben, was zu erwarten ist, was sein könnte. Ihr Untersuchungsgebiet waren ja diese Gebirgsregionen. Jetzt sagten Sie gerade selbst, ein Fallbeispiel hatten wir England nähe Lake District, aber es geht auch nicht um Gebirge, wie zum Beispiel die Alpen, das wäre schon wieder zu hoch. Was war denn Ihr Forschung oder Ihr Untersuchungsgebiet? Weil ich denke, das muss man natürlich auch eingrenzen, aber man muss natürlich auch erstmal eine Gebirgsregion finden, die sich eignet. Und möglicherweise hängt das dann auch zusammen, eine, die gerade auch in der Nähe von einer Stadt oder Siedlungen sind. Also ist das auch wichtig, dass man wirklich diesen Aspekt mit dabei hat? Weil ich denke, es gibt auch genügend andere Orte, wo jetzt die Dringlichkeit nicht so hoch ist, die zu untersuchen, weil keine imminente Gefahr besteht. Kann man das so sagen?
Absolut. Ich muss sagen, bei uns war der Fokus, wie gesagt, vor allem auf diese Mikrophysik und auf die Idee, finden wir einen sehr allgemeinen Fall, dessen Resultate man dann auch auf andere Fälle übertragen kann. Und wie gesagt, die Fallstudie war dann in diesem Lake District, weil dort diese Flut stattgefunden hat. Und man hat eben den großen Vorteil, dass die Luftmassen, die da von Westen heranströmen, eben vorher nicht verändert wurden oder worden sind, weil sie eben direkt vom Atlantik auf dieses Mittelgebirge dann treffen. Also es hat natürlich schon mit reingespielt, dass diese Flut sehr stark war und sehr dramatische Folgen hatte. Also wir sprechen hier auch von Millionen oder Milliarden Schäden, von Zehntausenden überfluteten Häusern und auch Toten. Aber wichtig war vor allem sozusagen das Setting, dass das reproduzierbar ist und dass wir dann gut uns diese Mikrophysik angucken können. Mhm.
Und gäbe es denn weitere auch Gebiete in Deutschland oder die man jetzt auch als Fallbeispiel nehmen könnten, die Sie uns schon verraten können? Oder was heißt schon, die Sie uns verraten können?
Ja, also ich hatte den Schwarzwald ja schon angesprochen und das ist tatsächlich ein sehr guter oder ein gutes Beispiel, eben wegen dieser Nord-Süd-Ausrichtung. Und da muss man eben immer beachten, dass die Luftmassen nicht immer genau von Westen kommen, sondern teilweise über die Alpen rum oder ein bisschen von Norden. Und im Prinzip kann man jedes Mittelgebirge nehmen, was man so finden kann. Mhm. Der Vorteil eben an England war, dass wir eben diese Westküste haben und keine Orographie schon in der Historie dieser Luftmasse sozusagen vorher. Das heißt, es eignen sich vor allem Westküsten. Man kann zum Beispiel auch noch in die USA schauen. Da gibt es ja in Kalifornien oder auch oben in Washington diese Art von Küsten. Heißt es Küstengebirgen oder auch in Australien. Aber klar, man kann genauso auch Mittelgebirge in Deutschland untersuchen. Mhm.
Und was hat denn, also jetzt haben wir natürlich gehört, wie man oder wie Sie auch das Ganze erforscht haben, aber was hat denn jetzt auch die Studie ergeben? Also kann man überhaupt gegen so ein Natur... Kann man das Naturschauspiel nicht, aber eben so ein Naturereignis gegenwirken? Kann man einfach sagen, okay, wir schauen, dass Siedlungen natürlich jetzt oder neue Bauten jetzt nicht unbedingt in so einem Gebiet entstehen, aber ich denke, da ist auch noch einiges anderes möglich. Was kann man denn da mitnehmen?
Da müsste ich in erster Linie vielleicht mal auf die Resultate eingehen und dann kann man sich überlegen, was man tun kann. Und dafür müsste ich vielleicht noch einen Schritt zurückgehen in die Thermodynamik. Und zwar ist, glaube ich, oder man kann sich das gut vorstellen, eine wärmere, oder wenn Luft wärmer ist, kann die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen oder dann kann mehr Wasserdampf in derselben Menge Luft gelöst werden. Mhm. Und deshalb ist so ein bisschen die naive Idee erstmal, wenn jetzt das Klima, wenn die Atmosphäre um 1 Grad sich erwärmt, dann gibt es die sogenannte Clusius-Clapeyron-Gleichung, die uns sagt, dass sie dann 7% mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Und würde sich jetzt diese Mikrophysik, also was in der Wolke passiert, nicht ändern, dann kann man sich vorstellen, wir haben 7% mehr Wasser, was aus dem Atlantik eben verdunstet und dann mit dem Wind Richtung diesem Lake District strömt. Und diese 7% ergeben dann auch 7% mehr Wolkenwasser oder Wolkentröpfchen. Und wenn sich sonst nichts ändert, auch 7% mehr Regen. Mhm. Und dann war eben auch eine der zentralen Aufgaben meiner Masterarbeit zu schauen, wie das denn tatsächlich skaliert, ob das eben diese 7% sind oder mehr oder weniger. Mhm. Und was ich herausgefunden habe, war, dass es also dass der die Menge an Regen ansteigt, aber eben nicht so stark, wie man das erwarten würde, nämlich nur 2% anstatt 7%.
Okay.
Aber was ich sagen würde, die weitaus wichtigere Botschaft oder das wichtigere Resultat war, dass diese 2% mehr hauptsächlich auf den obersten, also auf den Gebirgskämmen sozusagen niederschlagen. Und da war die Erhöhung oder die Steigerung des Niederschlags fast 8%, wohingegen die umliegenden Regionen hatten sogar eine Verringerung des Niederschlags. Das heißt, man muss davon ausgehen, zumindest in diesem Fall, dass nicht unbedingt mehr Regen fällt, aber er fällt eben hauptsächlich auf den höchsten Ebenen oder auf den Gebirgskämmen und kann dann natürlich, wenn der Boden, vor allem wenn der Boden gesättigt ist, muss er irgendwo hin und zum Beispiel in Flüssen und führt dann zu eben diesen Fluten. Und dann muss man sich eben überlegen, wie man damit umgehen kann.
Genau. Ja. Und wie geht man dann damit um?
Genau. Ich würde sagen, es gibt zwei Ansatzpunkte, die verschiedene Gruppen von Menschen vielleicht ansprechen. Also der erste Ansatzpunkt wäre der Appell an die oder die Aufgabe an die Wissenschaft, dass wir eben unsere Wetter- und Klimamodelle noch weiter verbessern müssen, um eben genauer zu wissen, wo denn dann dieser zentrierte oder fokussierte Niederschlag tatsächlich niederschlägt, damit wir besser warnen können zum Beispiel auch und das auch zeitlich besser eingrenzen können. Aber man hat ja zum Beispiel an der Katastrophe im Ahrtal gesehen, dass tatsächlich gewarnt wurde oder dass gewarnt wurde, aber diese Warnungen nicht bis zur Gesellschaft oder zu den BürgerInnen, die dort leben, durchgedrungen ist, beziehungsweise dass auch einfach die Schutzvorkehrungen dafür nicht groß genug waren. Und deswegen wäre meiner Meinung nach der zweite und vielleicht sogar wichtigere Punkt, dass man eben Klimaanpassungsstrategien angehen muss. Weil wir können, also natürlich müssen wir auch versuchen, die Klimakrise zu verhindern und soweit es geht einzudämmen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber er schreitet eben trotzdem voran und wir werden mehr Fluten haben und auch intensivere Fluten. Und dann ist es eben jetzt die Aufgabe, frühzeitig über solche Klimaanpassungsstrategien nachzudenken und zum Beispiel gegen Fluten Auffangbecken zu errichten, die Versiegelung rückzubauen, damit Wasser besser in den Boden wieder versinken kann und so weiter. Aber das spricht oder ist derselbe Appell auch an Städte, die vor allem von Dürre bedroht sind, dass man da eben schaut, wie man sie feuchter halten kann oder mehr Bäume pflanzt, damit die ja insgesamt feuchter werden. Also Klimaanpassung ist da das wichtige Stichwort.
Die Anpassung und wie es klingt, auch sehr stark natürlich im Bereich der Stadtplanung auch. Also vielleicht auch gerade zukunftsbezogen, wenn man gerade neu anfängt zu bauen, dass man da eben diese Vorkehrungen direkt mit einbaut, bezieht. Also ein Umdenken auch irgendwo, eine Akzeptanz, dass man eben sich anpassen muss und dann eben auch die Umsetzung. Aber das fällt vielleicht noch manchen oder vielen schwer, das so zu akzeptieren. Ja. Dann ist natürlich auch immer eine spannende Frage, zum Ende vom Gespräch hin, wie es denn für Sie jetzt erstmal weitergeht. Sie haben die Masterarbeit gerade abgegeben. Jetzt ist wahrscheinlich erstmal ein großes Durchschnaufen, wohlverdientes. Aber jetzt auch in Bezug auf Ihre Studie und weitere Arbeit, können Sie uns da dann schon etwas verraten?
Genau, genaueres kann ich noch nicht sagen, aber was vor allem mich als Wissenschaftlerin interessieren würde, also vielleicht dazu erstmal, ich würde sehr gerne in der Wissenschaft bleiben und auch dieses Feld der Wolkenphysik weiter untersuchen. Und jetzt vor allem in Bezug auf meine Studie kann man sich eben vorstellen, diese Untersuchung auch an anderen Orten der Welt durchzuführen, wie Sie es schon angeregt haben. Also zum Beispiel für den Schwarzwald, dann haben wir in Norwegen sehr viele Küstengebirge oder auch in Spanien oder was ich schon gesagt hatte, an der Westküste Amerikas. Also es gibt en masse an Fallstudien, die man da noch anlehnen könnte. Und dann zurück auf die Modellierung, also die Arbeit mit den Modellen, kann man natürlich auch immer überlegen, ob man bei derselben Fallstudie bleibt und noch andere Parameter ändert. Also was ich noch untersucht hatte, war, wie ändert sich der Regenfall, wenn man die Aerosolkonzentration ändert. Das hat auch sehr spannende Auswirkungen. Aber man kann zum Beispiel an der Dynamik noch drehen. Oder man könnte sich überlegen, wie das ein paar Jahre vorher ausgesehen hat oder wenn sich die Vegetation ändert. Also sehr viele Parameter, an denen man drehen kann und dann eben untersuchen kann, welche sind die kritischen Parameter, auf die so ein Modell sehr sensitiv reagiert. Mhm.
Das klingt sehr spannend und als ob es da auch wie noch jede Menge zu erforschen gibt, auch mit tollen Gebieten. Norwegen natürlich auch, ist sehr schön, war ich auch schon ein paar Mal. Frau Thomas, dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch heute und dass Sie uns auch diesen Einblick in Ihre Forschung, auch in Ihre Masterarbeit, in dieses Gebiet gewährt haben und wünsche Ihnen für die Zukunft alles, alles Gute.
Danke ebenfalls.
Danke.
Damit kommen wir am Ende der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung an. Zu Gast war Frau Julia Thomas. Thematisch ging es darum, wie sich Fluten in Gebirgsregionen durch den Klimawandel verändern. Wer mehr zu diesem Thema und der Forschung am Institut für Meteorologie und Klimaforschung erfahren möchte, kann gerne auf der Website des Instituts vorbeischauen. imk.kit.edu. imk.kit.edu. Mein Name ist Joshua Bayless. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.